Deutschlandfunk. Der Tag.
Tod dem Diktator, rufen sie, diese mutigen jungen Menschen an der Al-Sara-Universität in Teheran ist das gewesen, gestern Nacht. Die ARD-Journalistin und ehemalige Teheran-Korrespondentin Natalie Amiri hat diesen kurzen Videoausschnitt getwittert. 41 Tage sind jetzt vergangen seit dem Tod von Mahsa Amini in Gewahrsam der Sittenpolizei, weil sie ihr Kopftuch zu Lachs getragen hatte. Und trotz des brutalen Vorgehens des Mullah-Regimes gehen die Proteste immer weiter. Man kann den Mut dieser Menschen nur bewundern. Wie die Lage im Iran gerade ist und wie schwierig es ist, gesicherte Informationen zu bekommen, das sagt uns gleich unser Korrespondent Uwe Lüb. Außerdem Machtwort, die zweite von Olaf Scholz. Nach dem Streit um den AKW-Weiterbetrieb in der Energiekrise macht der Kanzler nun schon zum zweiten Mal eine Ansage, und zwar eine ziemlich einsame Ansage. Die Rede ist vom Anteilskauf eines Terminals im Hamburger Hafen durch die chinesische Staatsreederei COSCO. Was sagt das über die Koalition aus? Und natürlich über Olaf Scholz. Sprechen wir auch gleich drüber, und zwar mit dem Politologen Albrecht von Lucke, der mit der Bücherwand. Das alles heute in der Tag an diesem Donnerstag, den 27. Oktober 2022. Ich bin Philipp May. Hi.
Ich höre schon was klacken.
Das war mein Kugelschreiber. Ich habe mich mit Uwe Lüb verabredet, ARD-Korrespondent mit dem Berichtsgebiet Türkei und Iran, um mit ihm über die Lage vor Ort zu sprechen. Uwe, ihr berichtet aus der Türkei, aus Istanbul, über die Proteste, weil ihr derzeit keine Akkreditierung bekommt für den Iran. Ist korrekt, ne?
Also es ist in Wahrheit ja noch schlimmer. Wir kriegen im Moment nicht nur keine Presseakkreditierung, sondern gar kein Visum. Und man braucht als Journalist ja ein Visum, um in den Iran für Berichterstattung einreisen zu können. Und das liegt derzeit nicht vor. Und es ist ziemlich schwierig, seit Beginn der Proteste ein solches zu kriegen. Ein Kollege vom ZDF, der war dort recht lange. Soweit ich weiß, war der aber auch schon zu Beginn der Proteste da. Und das hat ihn in die Lage versetzt, da bleiben zu können. Und deswegen konnte er von vor Ort berichten.
Mhm. Was heißt das konkret für eure Berichterstattung? Wie sammelt ihr jetzt eure Informationen?
Also es ist ziemlich schwierig, weil man ist gewissermaßen immer auf das angewiesen, was andere berichten und einem zuliefern. Das wäre allerdings wahrscheinlich im Land selbst nicht anders, weil es ist gefährlich, auf Demonstrationen zu gehen. Das hindert ja auch, glaube ich, viele im Land, sich an den Protestaktionen und Demonstrationen zu beteiligen. Und wir wissen von Berichten von Menschenrechtsorganisationen, dass offenbar schon mehr als 200 Menschen durch bzw. bei den Protesten ums Leben gekommen sind. Tausende sind ins Gefängnis gebracht worden. Und das heißt natürlich für jeden, der überlegt, beteilige ich mich oder beteilige ich mich nicht, das ist eine sehr wichtige und ernste Risikoabwägung, die jeder für sich vornehmen muss. Und für Journalisten heißt es eben auch, weil die nicht gerne gesehen sind seitens der Sicherheitskräfte am Rand von Demonstrationen, dass man sich in Gefahr begibt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es eben sehr viele kleinere, vereinzelte Aktionen in den letzten Wochen auch gegeben hat. Es gab ja nach den größeren Demonstrationen anfangs dann auch eine in Anführungszeichen veränderte Taktik der Demonstrierenden, dass man gesagt hat, lieber viele kleine Aktionen, dann wird es für die Sicherheitskräfte schwieriger, die zu kontrollieren und zu unterbinden. Und deswegen ist man, was den Informationsfluss anbelangt, auf Berichte angewiesen. Und wir sind sehr viel natürlich in den sozialen Medien unterwegs, weil es gelangen doch immer wieder Videoaufnahmen von Protestaktionen aus dem Iran nach draußen. Und da muss man, soweit man irgendwie kann, natürlich kontrollieren, ist das wirklich plausibel? Stimmt das? Manchmal erreichen einen da auch oder manchmal sieht man da auch Videos, die eben nicht zutreffend sein können. Aber man muss bei allen Berichterstattungen schon immer dazu sagen, wir können das nicht wirklich überprüfen. Ich glaube aber, dass man es auch nicht wirklich könnte, wenn man im Land selber wäre.
Mhm. Ihr habt natürlich auch ein Informanten, ein Quellennetz als Korrespondenten für die Region. Wie gefährlich ist das jetzt für Iranerinnen und Iranern, mit euch sozusagen in Kontakt zu treten? Beziehungsweise wie schützt ihr auch eure Quellen?
Also Quellenschutz auf jeden Fall immer so, dass Quellen nicht genannt werden. Das passiert teilweise auch bei Interviewpartnern, dass man sich überlegt, ob man nicht die Texte nachsprechen lässt oder die Antworten, die einem jemand gibt, nachsprechen lässt, damit im Zweifel jemand auch nicht an seiner Stimme erkannt werden kann. Und man muss mit der gebotenen Vorsicht an alles rangehen und im Zweifel sich immer klar machen, möglicherweise hört jemand mit, ich weiß es nicht, aber man muss es einfach mit im Kopf denken und entsprechend vorsichtig sein, keine Namen nennen und versuchen, Informanten möglichst rauszuhalten und den berühmten Quellenschutz an dieser Stelle wirklich walten zu lassen und anzuwenden.
Sprechen wir über die Proteste gestern am 40. Tag nach dem Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam. Ende der Trauerzeit sind wieder viele Menschen auf die Straße gegangen. Du hast schon gesagt, die Taktik ist eher an vielen Orten gleichzeitig in kleineren Menschenmassen zu demonstrieren. Lässt sich die Dimension abschätzen, die das Ganze angenommen hat?
Das ist wirklich sehr schwierig, aber wenn man das mal über den Verlauf der vergangenen Wochen einzuschätzen versucht, dann denke ich schon, es hat zumindest bis gestern einen stetigen Zulauf gegeben. Es sind, glaube ich, schon immer mehr Menschen geworden und das war natürlich auch rein quantitativ von der großen Zahl der Teilnehmenden her gestern ein Demonstrationshöhepunkt. Die Trauer Feierlichkeit oder dieses Zeremoniell aus der islamisch-religiösen Sitte heraus, dass man am 40. Tag nach dem Tod eines Menschen zum Grab geht. Und da sind dann ja gestern bei Mahsa Aminis Grab in Sakes im Nordwesten im kurdischen Gebiet sind bis zu 10.000 Leute, sind die Schätzungen. Und nach allem, was wir gehört und gesehen haben an Aufnahmen, ist das eine, denke ich, realistische Schätzung. Das ist mit Sicherheit ein Höhepunkt gewesen. Und die Proteste gestern haben sich dann ja bis in die Nacht hinein fortgesetzt, auch in den Städten. Ein Schwerpunkt dann am Nachmittag und Abend war Teheran, die Hauptstadt. Bis in die Nacht hinein gab es dort immer wieder Aktionen und auch brennende Müllcontainer, Barrikaden, Autoreifen auf vielen Straßen, an vielen Straßenkreuzungen.
Am Anfang waren ja besonders die Frauen, die Proteste getragen haben. Das ist längst nicht mehr so, kann man sagen. Das zieht sich jetzt wirklich durch komplett alle Teile der Gesellschaft. Da ist im Prinzip jeder, der sich traut, der ist auf der Straße.
Ich würde sagen, ja und nein. Auf der einen Seite zieht es sich, glaube ich, schon durch fast alle Teile der Gesellschaft. Also was soziale Herkunft oder den sozialen Status anbelangt, was Volksgruppen, Ethnien anbelangt, glaube ich schon, dass im Vergleich zu früheren Protesten sehr, sehr viele dabei sind. Dafür spricht auch die große Zahl an Aktionen, Demonstrationen und Protestaktionen in den vergangenen Wochen, die ja fast in allen Orten stattgefunden haben mittlerweile, in allen Städten zumindest. Und da würde ich schon von ableiten, dass es eben einen großen Rückhalt gibt. Aber auf der anderen Seite, es sind überwiegend junge Menschen. Und ich glaube, dass viele Menschen sich auch abschrecken lassen beziehungsweise aus Angst nicht an Demonstrationen teilnehmen, weil das Risiko, dorthin zu gehen, dass einem etwas zustößt, ist sehr, sehr groß.
Du hast unter anderem auch heute Morgen sehr eindrücklich über die Gewalt, die das Mullah-Regime anwendet, auf diesen Demonstrationen berichtet. Gibt es denn trotzdem Anzeichen, dass das Regime von innen her bröckelt?
Es gibt vielleicht die ersten kleinen, feinen Risse, aber nicht so erkennbar, dass man wirklich fundiert darüber berichten könnte. Und es gibt keine Belege dafür. Das ist, glaube ich, noch eher im Bereich von Vermutungen. Ich habe mit Experten gesprochen, die wissenschaftlich den Iran schon lange begleiten und sehr viel tiefer gründige Einblicke haben und zum Teil eben auch ganz andere Kontakte. Aber auch mit Journalistinnen und Journalisten, die auch iranischer Herkunft sind, die auch nochmal andere und verbesserte möglicherweise Zugangswege haben gesprochen. Und die sind sich einig, dass es auf der einen Seite einfach eine größere Masse, die berühmte kritische Masse, bräuchte, um das System zu stürzen. Und da ist die Rede von Millionen Menschen, die auf die Straße gehen und nicht von Tausenden. Und auf der anderen Seite, ja, Risse, erste kleine feine Risse vielleicht. Wir haben das auch erlebt, dass es Hinterbänkler gab, die sich im Parlament, die sich kritisch geäußert haben und meinten, dass der Staat nicht so hart gegen die Protestierenden vorgehen solle, beziehungsweise die mit dem Vorgehen des Staates nicht einverstanden sind. Aber ob das wirklich so tiefe Risse sind, dass es im Militär oder gar bei der Revolutionsgarde wirklich bröckelt, ich glaube, davon kann im Moment noch keine Rede sein.
Welche Erwartungen haben die Menschen im Iran denn ans Ausland, speziell an Deutschland vielleicht?
Ich glaube nicht, dass es wirklich ganz konkrete Erwartungen gibt. Umgekehrt ist es aber so, dass die Menschen sich gestützt und unterstützt fühlen, ja, durch Sanktionen, die gegen das Land verhängt werden, aber eben auch beispielsweise durch diese große Demonstration in Berlin vergangene Woche Samstag. Das ermutigt viele Menschen und gibt ihnen den Glauben, die Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein.
Uwe, danke dir. Reden wir über die Ampel und reden wir darüber.
Richtlinienkompetenz.
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 Keine Sorge. Das ist kein Podcast von letzter Woche. Sie wissen schon, weiter Betrieb der Atomkraftwerke, als Olaf Scholz ganz offiziell einen Brief geschrieben hat, um zu verkünden, hiermit mache ich von meiner Richtlinienkompetenz Gebrauch und veranlasse, dass alle drei AKW in den Streckbetrieb gehen. Und alle so, wow, der Kanzler, der traut sich was. Komischerweise hat sich von FDP und Grün niemand so richtig beschwert darüber. Die schienen eher froh zu sein, dass Onkel Olaf geschlichtet hat im Streit zwischen Robert und Christian. Gestern dagegen war ein ganz anderes Kaliber. Alle involvierten Ministerien, von Innenministerium, SPD geführt, bis Wirtschaft, Grüne, also Rote, Gelbe, Grüne, alle wollten verhindern, dass sich die chinesische Staatsreederei COSCO bei einem Terminal am Hamburger Hafen einkauft. Und Scholz, Ex-Bürgermeister von Hamburg, sagt, Pustekuchen, Leute, das wird erlaubt, wenn auch mit einem etwas kleineren Anteil. Also hat das Kabinett unter Protest zugestimmt und komischerweise ist diesmal das Wort Richtlinienkompetenz überhaupt gar nicht gefallen. Ich habe mir deswegen jetzt mal Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler von den Blättern für deutsche und internationale Politik, in die Leitung geholt. Herr von Lucke, war das nicht eigentlich viel richtlinienkompetenziger als letzte Woche?
Ja, schön gesprochen. Kompetenziger könnte man wohl sagen, wenn es nicht einen kardinalen Unterschied gäbe. Denn es ist natürlich schon so gewesen, dass Olaf Scholz, der ja letzte Woche, man könnte es noch deutlicher sagen, den gordischen Knoten durchgeschlagen hat. Zwei völlig divergierend streitende Minister, Robert Habeck und Christian Lindner, völlig unwillig, eine Einigung herbeizuführen. Scholz machte das aber dann stilistisch durchaus im Wege eines Machtworts beziehungsweise einer expliziten Berufung auf die Richtlinienkompetenz. Und Sie haben trotzdem recht, in der Sache war das, was jetzt passiert ist. Also, dass er dezidiert sagte, ich halte meine Position durch, gegen die Meinung der Vetostimmen aus FDP und Grünen, sicherlich mindestens so sehr ein Machtwort. Ich würde sogar noch weitergehen, es war ein Agieren nach der Devise friss oder stirb. Denn das Problem für die beiden anderen Seiten, also FDP und Grüne in der Koalition, bestand darin, dass ohne ein Agieren des Kanzleramtes, also ohne ein Agieren von Scholz persönlich, die Beteiligung von COSCO sogar bei 35% gelegen hätte, wie es ursprünglich angestrebt war. Er hat also jetzt bloß ein Stückchen gemindert, liegt bei 24,9%, hat damit gewissermaßen einen Minimalkompromiss erzwungen, aber auch da natürlich sich voll gegen FDP und Grüne durchgesetzt, bloß in der Form. In der Formfrage hat er sich diesmal nicht auf die Richtlinienkompetenz bezogen, aber natürlich war das in der Sache auch ein Machtwort des Kanzlers.
Dann schauen wir mal politisch drauf. Es scheint ja wirklich einen grundsätzlichen, strategischen, außenpolitischen Dissens zu geben. Sie haben es gesagt, FDP, Grüne und sogar Teile der SPD wollen sich, neudeutsch ASAP, as soon as possible, lösen von der Abhängigkeit von China. Olaf Scholz hält das offensichtlich für nicht machbar.
Er hält es vielleicht nicht mal nicht für machbar, sondern er stellt natürlich die wirtschaftspolitischen Argumente dagegen. Und das ist natürlich schon an Ironie nicht zu überbieten, dass es sich um ein Hamburger Terminal, also einen Hamburger Hafen, eine Hafenangelegenheit handelt. Er als ehemaliger Bürgermeister natürlich nach wie vor in großer Verbindung zu Hamburg, hat natürlich ein gesteigertes Interesse, dass seinem Nachfolger, Herr Tschentscher, nicht ein Tor angetan wird, dass dieser Hafen wirtschaftlich floriert. Das ist übrigens interessanterweise auch mit Zuspruch.
Wenn ich da mal kurz einhaken darf, das spielt schon eine Rolle, diese Hamburger Verbindung. Weil wenn man ja nach Hamburg guckt, in Hamburg hat man ja das Gefühl, die sehen das jetzt im Prinzip querbeet, alle nicht so kritisch und sind eigentlich ganz froh, dass im Sinne der prosperierenden Wirtschaft das Geschäft in Gang kommt bzw. vollendet wird.
Ja, unbedingt. Es ist übrigens interessanterweise ja nicht nur Hamburg. Wenn wir uns die gewissermaßen Gefechtslage anschauen, ist es auch ein CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Gündner, der auch ausgesprochenes Verständnis dafür hat, dass die Region, die gesamte Region nicht darunter leiden könnte, dass beispielsweise ein Abzug vom Hamburger Hafen gegen Rotterdam stattfindet, wo die Chinesen ebenfalls sehr große Beteiligung haben. Also man fürchtet, dass gewissermaßen, wenn die Beteiligung nicht zustande käme, die Chinesen sich anders orientieren. Das ist die wirtschaftspolitische Argumentation, die jetzt Scholz in Stellung bringt. Und ein weiteres, und das ist ja auch bemerkenswert, er bleibt unterhalb der wichtigen Schwelle von 25%. Bei kritischer Infrastruktur, die übrigens bisher für diesen Hafen nicht in Stellung gebracht wird, beziehungsweise für dieses Terminal, bei kritischer Infrastruktur ist ab 25% die Sache zustimmungspflichtig. Er bleibt dezidiert unter 25% mit 24,9% und er sichert weiterhin zu, dass die Chinesen keinen Einfluss bekommen auf wichtige Entscheidungen. So die Absicherung, mit der man gewährleisten will, dass hier also nicht in übermäßiger Weise chinesischer Einfluss durchgreift. Demgegenüber steht natürlich die Ansicht, und die wird ja interessanterweise nicht nur von Ministern dieser Regierung, das ist aber das Wichtigste, sondern auch natürlich vom CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz geteilt, dass sicherheitspolitische Erwägungen vorangehen müssen. Und ein zweites kommt natürlich noch hinzu. Der Verdacht ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Olaf Scholz gerade wenige Tage vor einer Reise nach China kein allzu großes Interesse daran hat, einen Streit mit der chinesischen Regierung vom Zaume zu brechen. Also, hier sind viele Dinge in einem Wettstreit, wobei aber die Grundfrage lautet, wollen wir sicherheitspolitisch keine neuen Abhängigkeiten schaffen und auch gar keinen Eindruck erwecken, sie könnten vonstatten gehen? Dann also völliger Schnitt, keine Beteiligung Chinas, so die Argumentation der meisten Minister von Grünen, FDP, aber zum Teil auch der SPD, Frau Faeser, die Innenministerin an der Spitze, und natürlich Friedrich Merz, oder wirtschaftspolitischer Vorrang.
Ja, und wir können auch im Prinzip wahrscheinlich sogar, so ganz klar ist es nicht, Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsidenten, auch Sozialdemokrat, ins Spiel bringen, der sich natürlich gebranntes Kind, was die Russlandpolitik der Vergangenheit angeht, der sich in Kiew auf einer Ukraine-Reise geäußert hat bei der AfD. Ich habe den Ton hier vorliegen, wir können mal ganz kurz reinhören, was er genau gesagt hat.
Wir müssen Lehren ziehen und die Lehre zu ziehen heißt, wir müssen einseitige Abhängigkeiten verringern, wo immer das geht. Das gilt gerade auch gegenüber China.
Ja, das war natürlich ein bisschen verklausuliert, aber schon direkt an Scholz gerichtet oder nicht?
Ja, unbedingt. Ich würde sogar weitergehen. Wir erwarten ja morgen eine große Rede von Frank-Walter Steinmeier, der vielleicht, und so sind die Ironien momentan gelagert, während Olaf Scholz jetzt nach China reist, hat Frank-Walter Steinmeier gestern die Reise in die Ukraine angetreten, um gewissermaßen den alten Ballast, wenn ich das so sagen darf, abzuräumen, freier zu werden. Denn es gab ja den großen Disput der Ausladung durch Volodymyr Zelensky, der Steinmeier extra als Persona non grata regelrecht nicht in Kiew empfangen wollte. Jetzt ist das ausgeräumt, morgen wird er seine Rede halten und man kann schon sagen, hier laufen zwei Positionen völlig diametral. Während Steinmeier gewissermaßen jetzt Unabhängigkeit postuliert, reist in wenigen Tagen Olaf Scholz nach China, um die wirtschaftlichen Verhältnisse zu China wieder zu stabilisieren und vielleicht auf anderem Wege diplomatisch für Entlastung zu sorgen. Und da sieht man, dass in dieser Lage zwei Sachen ausgesprochen konträr sind. Einerseits natürlich die Notwendigkeit, wenn irgend möglich maximale Unabhängigkeit herzustellen, um nicht in gleichem Maße, wie wir in der Russlandfalle steckten, jetzt in die China-Falle zu geraten, gesteigerte Abhängigkeit. Auf der anderen Seite wird man natürlich sagen müssen, dass wirtschaftliche Bedingungen und Beziehungen zu China weiter unabdingbar sind. Übrigens auch in gewissem Maße unter friedenspolitischen Gesichtspunkten. Denn eine völliges Decoupling, also eine völlige Entglobalisierung, ist nicht etwas, was unbedingt besser sein muss. Denn momentan ist es natürlich durchaus die wechselhafte Abhängigkeit. Also die Tatsache, dass China durchaus abhängig ist vom gewaltigen Markt Europa, aber auch vor allem der Vereinigten Staaten, wie wir wiederum von Exportwegen nach China, die durchaus eine friedensstiftende Position bedeuten. Was das Problem ist.
Das hat man ja aber bei Russland auch gesagt.
Das hat Steinmeier angedeutet. Naja, bloß in Russland war der Fall der, dass Russland gerade keine Abhängigkeit in gleichem Maße hatte. Ja. Beim Falle Russlands haben wir uns insofern vertan, weil wir glaubten, das, was Steinmeier unter reziproken Verhältnissen begreift. Sie müssen reziprok sein, sie müssen also sich in etwa gleichen. Ja. Das ist die Entscheidung, gegenseitig sein. Dann ist es entscheidend. Momentan ist die Verbindung Chinas, sie sind gleichermaßen abhängig von ihren Exporten billiger Waren in den Westen, wie wir es sind von unseren. Es wird ein Problem und da kommt es zum Schwur. Wenn in einem Falle wie einem Hafen Beteiligung Chinas jedenfalls möglich sind, während sich unsere Industrien in keinster Weise an China oder großen Wirtschaftsunternehmen in kaum einer Weise an chinesischen Unternehmen beteiligen können. Das ist der wunde Punkt und darauf legt Steinmeier Wert und ich meine auch zu Recht, da muss man im Falle Chinas besonders sensibel sein.
Schauen wir nochmal auf Scholz. Wir beide haben uns ja jetzt schon öfter gefragt, ob Scholz führungsschwach ist. Jetzt könnte man auch sagen, eigentlich beweist er gerade Führung. Ich erinnere mich an ein Interview, das er im April gegeben hat, als es um seine zögerliche Haltung bezüglich der Waffenlieferung gegeben hat. Da hat er damals ja auch, sehr, sagen wir mal, pointiert geantwortet. Kann ich auch mal einspielen.
Manchem von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen, weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich.
Ja, die Jungs und Mädels, die hängen ihm bis heute noch ein bisschen nach. Aber man kann ja schon sagen, es gilt gerade das Scholze Diktum wieder. Wer bei mir Führung bestellt, bekommt eben auch Führung. Im Prinzip ja auch das, was permanent alle von ihm einfordern.
Die Frage ist, was man tatsächlich unter Führung versteht. Und wenn man an die Worte seines Vorgängers und übrigens von ihm verehrten Idols und Vorbildes Helmut Schmidt erinnern darf, dann hat er es mit Stolz von sich behauptet, dass er in all seinen Jahren, 8 Jahren an der Regierung, es nie von nötig hatte, oder glaube es waren am Ende sogar 9, er hat ja noch die eine Kanzlerschaft Willy Brandts mit übernehmen müssen, aufgrund des vorgezogenen Wahltermins. Er hat für sich reklamiert, dass es ihm immer möglich war, auf ein Machtwort zu verzichten, weil es ihm gegeben war, Kompromisse herzustellen. Also in einer argumentativen Weise die beiden, in dem Falle natürlich auch einfacher, nur 2 Koalitionspartner, SPD und FDP, zu veranlassen, sich auf gemeinsame Positionen zu beziehen. Dass Scholz jetzt nach nicht einmal einem Jahr, es wie wir ja heute diskutieren, zweimal sogar in gewisser Weise von seinem Machtwort Gebrauch macht und gewissermaßen gegen den Willen, den ausgesprochenen Willen seiner beiden Koalitionäre, FDP und Grüne, etwas durchsetzen muss, ohne Argumente zu benötigen, beziehungsweise Argumente in Stellung bringen zu können, sondern nur qua Diktum Machtwort. Das ist eigentlich Ausdruck von Schwäche, Ausdruck argumentativer Schwäche, Ausdruck übrigens eines völlig fehlgeleiteten Verhaltens in der Herangehensweise. Denn wenn wir uns eines bewusst machen, gerade was diese neuralgischen Punkte anbelangt, Energieversorgung, hätte ja weit früher ein Konsens stattfinden können, dass die Grünen gewissermaßen, auch übrigens aufgrund eigenen Versagens, in die Falle getreten sind, einen Parteitag abgehalten haben, im volle Gefühl ihrer Entschlossenheit sagten, wir lassen nur 2 AKWs laufen, um dann 2 Tage vom Kanzler gewissermaßen weggeputzt zu werden. Das ist natürlich ein Spaltpilz in einer Koalition und insofern ist dieses nicht vorhandene, überzeugende Momentum eines Kanzlers, der sich letztlich auf dieses Machtwort beziehen muss, als letztes Mittel, das ist Ausdruck argumentativer Schwäche und eigentlich eher Ausdruck von Ohnmacht. Denn denken wir an das bekannte Wort von Franz Müntefering, der ja sogar einmal sagte, Sie haben es vorhin schon mal im Vorgespräch erwähnt, ja, nur einmal muss man das Machtwort in Stellung bringen und die Autorität ist vielleicht schon verloren. Scholz macht es jetzt schon mehrfach und das ist ein Problem.
Können wir auch nochmal einspielen übrigens?
Die Anwendung der Richtlinie, die ist nicht lebenswirklich. Wer das macht in einer Koalition, der weiß, dass die Koalition zu Ende ist.
So, das war das Original Ihres Zitats. Was mir dabei einfällt, sozusagen als Gegenargument, es könnte ja auch sein, dass Scholz aus dieser ganz verkorksten Atomdebatte, die ja viel zu lange gelaufen ist, wo ja schon längst vorher endlich mal ein Machtwort des Kanzlers medial gefordert wurde. Und als er dann sein Diktum gesprochen hatte, hatte er dafür durchaus Applaus bekommen. Jetzt hat er eben den Schluss gezogen, in dieser schwierigen Koalition muss man eben viel mehr von vorne führen. Dieses von hinten führen à la Merkel, das funktioniert einfach nicht.
Ja, in der Tat. Man muss auch unterscheiden zwischen dem, was ihm an Widerspruch und versteckter Wut in der Koalition entgegenschlägt, was aber in der Tat ein großes Problem auf längere Sicht sein kann, dass es in einem Widerspruch steht zu dem Zuspruch in der Bevölkerung. In der Tat wird manch einer in der Bevölkerung gerade nach dem ersten Machtwort gesagt haben, und die Werte geben es ja auch her, dass man zu Scholz Vertrauen gefasst hat, beziehungsweise es am Platze gehalten hat, dass er endlich ein Machtwort gesprochen hat. Möglicherweise auch gerade gegenüber den Grünen, die in dem Ansehen vieler in der Bevölkerung zu lange an ihrem Unwillen festgehalten haben, nicht alle 3 AKWs laufen zu lassen. Aber man muss eben sehen, es ist natürlich trotzdem eine Frage, wie schafft man es in einer Koalition, das Vertrauen nicht nur in der Bevölkerung zu stärken, sondern auch in den Reihen der Koalitionäre. Und das ist ja gerade bei dieser so fragilen Koalition von 3 Parteien, die nicht originär zueinander gehören, sondern gerade im Falle der FDP den Sprung in ein anderes Lager gemacht haben, das ist in dieser Sache besonders fragil und sensibel. Und insofern, glaube ich, hat Scholz dieser Koalition und ihrem Zusammenhalt mit diesem Agieren, das nicht hinreichend frühzeitig geführt hat, das wäre ja die Alternative, Alternative, die wirkliche Alternative gewesen, frühzeitig den Hebel umzulegen, frühzeitig eine echte Debatte über die Energieversorgung zu suchen, sodass beispielsweise ein Robert Habeck da mit einem gemeinsamen Beschluss auf einen Parteitag hätte gehen müssen, dafür hätte auch kämpfen müssen, das wäre der normale Weg gewesen. Mhm. Meinem Eindruck nach hat Scholz damit in der Koalition eine Menge Porzellan zerschlagen.
Gut, jetzt noch ein letzter Gedanke. Vielleicht tut es einer Koalition ja auch ganz gut, wenn sich Grün und Gelb ausnahmsweise mal nicht gegenseitig behaken, sondern gemeinsam am SPD-Kanzler sich abarbeiten können.
Nee? Ja, in der Tat. Den Gedanken musste man fassen. In der Tat, nein, Sie haben völlig recht. Das verweist wieder zurück auf die große, ich nenne es mal Honeymoon-Phase, als wir quasi Grün und Gelb in geschlossener, trauter Zweisamkeit
erlebt haben, wo man den
Eindruck hatte, ja. Absolut, Limone in Reinkultur. Nur ich gebe zu bedenken, nachdem wir nun erlebt haben, wie wenig das eine echte, geliebte Zweisamkeit ist, sondern wir längst gewissermaßen nicht mehr die Limone, sondern die bittere Zitrone zwischen Grünen und FDP erleben, glaube ich, ist es eine ganz kurzatmige Zusammenkunft in fataler Gegnerschaft gegen den Kanzler, die aber nicht wirklich trägt. Die eigentliche Leistung von Olaf Scholz müsste darin bestehen, eine gemeinsame Basis, und ich glaube übrigens durch eine viel häufigere, intensivere Besprechung mit Christian Lindner und Robert Habeck zu finden. Also ein Führen gewissermaßen in einer konzertierten Aktion der drei starken Figuren. Wenn das der Kanzler früher initiiert, dann ist das vielleicht die letzte, ich sage ganz deutlich, die einzige Chance, diese Koalition noch durch die Stürme zu bringen, die da kommen werden. Denn im Frühjahr kann die Energiefrage wieder aufbrechen. Und da habe ich allergrößte Sorgen, ob der Kanzler dann noch in der Lage ist, auf diese Weise mit Machtwort wirklich zu führen.
Herr von Lucke, danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
So, ich habe nichts mehr für heute. Außer natürlich wie immer unserer E-Mail-Adresse, unter der Sie sich melden können, wenn Sie Fragen, Anregungen, Wünsche, Kritik oder sogar Lob für uns haben. dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Danke fürs bis zum Ende hören und bis bald. Tschüss.